frohes neues Jahr. Es ist gefühlt ein paar Tage her, dass man sich gesehen hat. Und das habe ich jetzt auch zuletzt gemerkt, so gerade in der letzten Woche, vor Ende des Jahres, Weihnachten, dann Silvester, Jahresabschlussandachten in anderen Gemeinden. Und irgendwann steht da der Pastor und überlegt sich, was predige ich denn heute? Na, irgendwann, so ab einem gewissen Punkt, kommt man in der Gemeinde an eine Stelle, wo man sagt, ich habe eigentlich sehr, sehr viel schon gehört. Über die Jahre, Jahrzehnte hört man wahrscheinlich x Predigten über Liebe, x Predigten über dies und jenes. Man ist ja eigentlich gar nicht mehr so unbewandert in der Bibel. Man hat schon vieles gehört. Deswegen als Pastor fragt man sich schon manchmal, was ist denn jetzt dran? Und ich hatte heute vor allen Dingen schon das Gefühl, dass man über etwas sprechen sollte, das uns manchmal im Zeitgeist abhanden kommt. Und das will ich so ein bisschen illustrieren mit folgendem Gedanken. Das Jahr 2026 ist ja voller Ereignisse, die dieses Jahr auf uns einprasseln. Unter anderem was ganz Banales. Es ist ja Europameisterschaft im Fußball, jetzt im Jahr 2026. Ja, wahrscheinlich, ja. Ich kann mich erinnern, so 2006 war WM. Die war in Deutschland, vielleicht wisst ihr das noch. Dann 2010 war auch eine WM, vergessen. Jedenfalls war die Sehnsucht im Jahr 2006 in der Heimat bei der WM auch Weltmeister zu werden enorm groß. Wer das damals mitbekommen hat, gefühlt alles auf die Straßen gegangen. Es ist schon Jahrzehnte her, dass man wieder deutsche Flaggen gesehen hat. Jetzt war die WM natürlich im Heimatland. Da war das okay, ne? Und die Sehnsucht, Weltmeister zu werden, war richtig groß. Die Hoffnung, Weltmeister zu werden, war riesig. Umso größer dann die Enttäuschung, als man nicht Weltmeister geworden ist, im eigenen Land. Dann dachte man sich, okay, 2010 wird die WM sein, da werden wir Weltmeister. Und da gab es auch Lieder, die dann gedichtet wurden, von 2006 wurde es umgedichtet. Es gab viel Traram. Die Sehnsucht, die Hoffnung danach war riesig. Und so kam 2010, die WM kam und sie ging und dann waren wir wieder nicht Weltmeister. Und dann kommt 2014. Ich hatte so den Eindruck, 2014, die Sehnsucht war noch so da, aber man ist mittlerweile ein bisschen vorsichtiger geworden mit der Aussage, wir werden auf jeden Fall Weltmeister. Aber dann haben sich die Jungs durchgeschlagen. Und 2014 ist Deutschland nach vielen Jahren mal wieder Weltmeister geworden. Die Sehnsucht danach war riesig, die Hoffnung war da. Gerade 2014 konnte man nicht damit rechnen. Es gab viele Unwägbarkeiten, viele Teams, die auch stark waren. Aber Deutschland hat sich dann doch durchsetzen können. Ich möchte heute mit euch gemeinsam über Hoffnung sprechen und das an einer Geschichte illustrieren, die gar nicht so hoffnungsvoll ist. Wer von euch vielleicht 2018 mitbekommen hat, 2018 ist in Thailand eine Tragödie passiert. 13 Kinder haben sich an einem Tag gedacht, wir werden heute einfach spielen gehen. Spielen ist was Tolles, spielen ist schön, besser als wenn die Kinder den ganzen Tag am Handy sind, wenn sie rausgehen und draußen ein bisschen spielen. Und diese Kinder waren also unterwegs und kamen aber nach ein paar Stunden nicht mehr wieder. Und alle haben sie gesucht. Wo sind sie geblieben? Was war passiert? Es hat geregnet. Und jetzt ist es in Thailand anders als bei uns in Deutschland. Das Klima kann sich sehr schnell wandeln. Und wenn es dort mal anfängt zu regnen, in der Taifunsaison, dann hast du ganz schnell ganz viel Wassermengen, die sich dort ansammeln. Und jetzt waren diese 13 Kinder nicht mehr aufzufinden. Wo sind die? Nach ein paar Stunden ist es aufgefallen, wo könnten diese Jungs sein? Und dann hat sich herausgestellt, sie waren nirgendwo. Es kann nur noch einen Ort geben, wo die Kinder sind. Nämlich eine Höhle. Eine Höhle nicht weit weg vom Dorf, ein bekanntes Spielfeld für Kinder, was unter normalen Gegebenheiten auch gar kein Problem wäre. Aber jetzt war es an diesem Tag so, dass der Regen, der sich angesammelt hatte, so intensiv war, dass er die gesamte Höhle mit Wasser geflutet hat. Und jetzt waren diese 13 Kinder weg. Und die Höhlen sind mit Wasser geflutet. Und viele Leute haben enorme Bauchschmerzen bekommen, als aufgefallen ist, dass die Kinder nicht mehr da sind. Jetzt ist für uns so, dass wir, wenn wir in extremen Situationen ankommen, immer wieder schauen, was ist wahrscheinlich, was ist möglich. Wir kalkulieren sehr, sehr viel in unseren Köpfen. So haben auch die ortsansässigen Bürgermeister kalkuliert, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese 13 Kinder in dieser Höhle noch am Leben sind. Die Höhlen, da kannst du nicht einfach rein. Für diese Höhlen, um dort durchzukommen, brauchst du Experten, die im Tauchen enorme Erfahrung haben. Warum? Weil solche Höhlen nicht immer breit und groß sind, sondern vielleicht auch mal schmaler sind. Und vielleicht manchmal so schmal, dass ein Mensch da gar nicht durchpasst. Und wirklich ausgebildete Rettungstaucher, die sehr viel Erfahrung haben, davon gibt es auf dem Planeten gar nicht so viele. Und so wurde telefoniert durch Kontakte, haben Leute die Telefonnummern von 3, 4 Experten gefunden, die sofort kontaktiert wurden nach dem Motto, wir haben hier ein Problem. Hier sind 13 Kinder, die wir verloren haben und wir wissen nicht, was mit denen ist. Wir befürchten das Schlimmste. Wir befürchten, dass diese Kinder dort unten gestorben sind. Aber für normale Taucher, die nicht so viel Erfahrung haben, wäre es wiederum riskant, dort in dieses Wasser zu gehen, weil in den Strömen, also in diesen Höhlen ja auch Strömungen sein können, die einen mitreißen, bei der man sehr viel Ruhe braucht. Und die Erfahrung, in richtigen Situationen diese Ruhe zu bewahren, die hat nicht jeder. Und einer der Männer, die da über das Telefon kontaktiert wurden, hat sich bereit erklärt, seine Pläne fürs Wochenende, für die Woche gestrichen, hat den nächsten Flieger genommen, ist nach Thailand rüber, um sich dort an dieser Rettungsaktion zu beteiligen. Keine Kosten, keine Mühen wurden gescheut, um das Leben dieser jungen Männer, dieser jungen Kinder zu bergen. Wobei, das muss man jetzt so ein bisschen mit berücksichtigen. Was konnte man zu diesem Zeitpunkt überhaupt wissen? Wissen hat man nichts, man wusste nichts. Leben die Kinder, sind sie gestorben, man weiß es nicht. Man vermutet ja nur, dass sie in den Höhlen sind. Und dann kamen die Rettungsschwimmer mit all dem Equipment, das es braucht, mit den Sauerstoffmasken und machten sich auf die Suche innerhalb dieser Höhlen nach den Kindern. Und das ist jetzt nicht wie im Schwimmbad, ne? Man hat so 25 Meter Bahn und die taucht man einmal ab. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt schaffen würde, 25 Meter am Stück durchzutauchen, ohne Masken. Aber diese Rettungsschwimmer mussten 6 bis 8 Stunden unter Wasser ihren Weg bahnen. Man wusste ja nicht, wenn die Kinder in diesen Höhlen sind, wo sind die denn? Da fragt man sich manchmal, vielleicht wäre ein GPS-Tracker gar nicht so schlecht. Da hätte man die vielleicht gefunden, man weiß es nicht. Aber diese Rettungsschwimmer waren Tag ein, Tag aus, in verschiedensten Schichten, in diesen Höhlen unterwegs. In der Hoffnung, vielleicht finden wir ja etwas. Und so war dieser Moment, wie ich ihn mir vorstelle, dass nach etlichen Stunden auch der Rettungsschwimmer selber erschöpft an die Oberfläche einer kleinen inneren Blase kam und seinen eigenen Augen nicht glauben konnte, dass dort in einem Vakuum innerhalb dieser Höhlen 13 Kinder saßen. Vollkommen nass. Wahrscheinlich vollkommen hungrig. Wahrscheinlich vollkommen hoffnungslos. Und als sich diese Augen wahrscheinlich gesehen haben zum ersten Mal, was muss das für eine Erleichterung gewesen sein für alle Parteien? Seien es die Kinder, die dort seit Tagen stecken, die nicht einmal wissen, werden wir gesucht, werden wir überhaupt vermisst? Und dann auf der anderen Seite für den Rettungsschwimmer, der all die Kraft da reingesteckt hat und dann zum ersten Mal sieht, wow, die leben noch. Alle 13 vermissten Kinder waren noch am Leben. Wie hoch ist die statistische Wahrscheinlichkeit, dass all diese Kinder überlebt haben? Hat hatte man das gewusst, als man das, den Rettungstrupp zusammengesucht hat, als man die Gelder mobilisiert hat, um auf die Suche zu gehen? All das hatte niemand ahnen können, hatte niemand wissen können. Der Antreiber für solches Verhalten ist ein Wert, den man allgemeinhin Hoffnung nennt. Man hofft auf das Beste, auch wenn es gar keinen Anlass dafür gäbe. Und wenn du vielleicht so den einen oder anderen Bürokraten am Tisch hättest, der sagt, Kosten-Nutzen-Faktor rentiert sich jetzt nicht, die werden wahrscheinlich eh tot sein, dann wären diese Kinder nie gefunden worden. Ich möchte mit euch gemeinsam eine Textpassage in der Bibel lesen, die wir in 1. Korinther Kapitel 13 finden. In 1. Korinther Kapitel 13 ab Vers 8. Ihr werdet alle wissen, was in 1. Korinther 13 steht. Es ist das hohe Lied der Liebe. Und ab Vers 18 lesen wir Folgendes. Die Liebe hört niemals auf, aber seines Weissagungen, sie werden weggetan werden. Seine Sprachen, sie werden aufhören. Sei es Erkenntnis, sie wird weggetan werden. Denn wir erkennen stückweise und wir weissagen stückweise. Wenn aber einmal das Vollkommene da ist, dann wird das Stückwerk weggetan. Als ich ein Unmündiger war, redete ich wie ein Unmündiger, dachte wie ein Unmündiger und urteilte wie ein Unmündiger. Als ich aber ein Mann wurde, tat ich weg, was zum Unmündigsein gehört. Denn wir sehen jetzt mittels eines Spiegels wie im Rätsel, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, gleich wie ich erkannt bin. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Die größte aber von diesen ist die Liebe. Ich finde es bemerkenswert, dass gerade in 1. Korinther 13 beim hohen Lied der Liebe, wo klar ist, wer hier welcher Wert den Vordergrund, den Hauptgrund einnimmt, den Hauptplatz einnimmt. Es ist die Liebe. Und doch wird in Vers 13 noch weiteres erwähnt. Der Glaube und die Hoffnung. Glaube, Hoffnung und Liebe. Über Glauben reden wir in Gemeinde immer. Über Liebe hören wir auch sehr viel. Über Hoffnung auch. Aber es wäre noch wichtiger, glaube ich, dass wir uns dieser Hoffnung mal ganz konkret ein bisschen Zeit nehmen. Auch hier in der Predigt, gerade wenn das neue Jahr jetzt beginnt. Wenn man eine Umfrage durchführen würde, wie so das Lebensgefühl ist bei den Leuten. Mit der Frage, ist 2026 ein schönes Jahr, das viele positive Überraschungen bereithält? Oder befürchtest du das Schlimmste für das kommende Jahr? Würden sehr viele Leute eher zum Negativen neigen. Und das wirft für mich so eine Diskrepanz auf, die wir in der Gesellschaft wahrnehmen. Wenn wir objektive Marker an den Tag legen würden, uns die anschauen würden, würden wir merken, dass das Jahr 2025, 2026 die besten Zeiten in der Weltgeschichte sind. Wenn man jetzt 30 Jahre in die Vergangenheit blicken würde, 50, 100, 200 Jahre, gibt es keinen Zeitpunkt in der Geschichte, in dem die medizinische Versorgung global besser war, in dem die Lebenserwartung besser war, in dem die Gleichberechtigung global besser war, an dem es weniger Kriege gab als jetzt. Ironisch, das ist wirklich ironisch, weil wenn du die Leute fragst, würden Leute wahrscheinlich sagen, na, sehe ich nicht. Es wird doch alles immer schlimmer. Es wird doch alles immer schlechter. Aber wenn man die objektiven Zahlen nehmen würde, leben wir in guten Zeiten. Es geht uns gut. Und trotzdem gucken wir in die Zukunft und es sieht sehr düster aus. Und ich glaube, einer der Gründe ist der, dass wir Stück für Stück für Stück die Hoffnung verlieren. Jetzt komme ich zurück zu der Geschichte Die drei zehn kleinen Jungen sitzen dort in der Höhle. Sie sind spielen gegangen und haben gehofft, einfach einen schönen Nachmittag miteinander verbringen zu können, ehe sie plötzlich innerhalb dieser Höhlen nicht mehr weiter konnten, weil von allen Seiten Wasser kam. Und ehe sie sich versahen, waren sie da gefangen. Sie wussten ja wahrscheinlich auch nicht, wie weit wird das Wasser steigen, innerhalb dieses Vakuums in der Höhle. Vielleicht war die Angst da, dass das Wasser noch weiter steigt. Vielleicht auch berechtigt. Aber jetzt sitzen sie dort in diesem Vakuum, haben nichts zu essen dabei, sind klitschnass, ihnen wird kalt. Und die Frage, die mir durch den Kopf gehen würde, kommen wir hier jemals wieder raus? Hat unser letztes Stündlein geschlagen? Meine Güte, wir sind noch so jung. Und jetzt werden wir hier ganz alleine bleiben. Das wären so Ängste, die ich hätte. Wahrscheinlich wäre das ganz normal, dass jeder solche Ängste hätte. Und die Stunden und Tage, die die Kinder dort unten waren, im Dunkeln, alleine, müssen schlimme Zeiten sein. Und so stelle ich mir diesen Moment, als dieser Rettungsschwimmer hochkommt, so wunderbar vor, weil es überraschend aufzeigt, hey, ja, da waren Leute, die haben uns gesucht. Es ist aufgefallen, dass wir nicht da sind. Leute haben uns gesucht und wie ein Wunder haben sie uns gefunden. Wow, cool. Jetzt ist der Punkt, wo man eigentlich sagen würde, Halleluja, alles gut, die Kinder sind am Leben, toll. Aber stopp. Aktuell ist noch nichts gewonnen gewesen. Die Kinder sind zwar gefunden, sind aber in dieser Höhle eingesperrt. Eine Höhle, bei der Rettungsschwimmer 6 bis 8 Stunden tief tauchen musste, um überhaupt zu denen durchzudringen. Wie kriegt man die Kinder da wieder raus? Das bedeutet, der Rettungsschwimmer muss ja wieder zurück. Der muss sich den gesamten Weg merken, den er lang gegangen ist, was sie übrigens mit Schnüren gemacht haben, und dann erstmal Essen holen für diese unterversorgten Kinder, die dort in der Höhle sind. Und dann kam ihnen die Idee oder der Gedanke, das Hindernis, wie kriegen wir die Kinder da wieder raus? Erfahrenste Rettungsschwimmer kommen mit aller Mühe, mit körperlicher Anstrengung gerade so dadurch. Normale Taucher hätten das nicht geschafft, weil bei jeder unerwarteten Wendung Panik aufkommen könnte. Und mit der Panik Lebensgefahr besteht. Und jetzt hast du Kinder, die 6 bis 8 Stunden unter Wasser tauchen müssen, um wieder zurückzukommen. Wie soll das geschehen? Die Idee, auf die die Menschen kamen, also die Rettungstaucher, war, lasst uns mit ein paar Ärzten reden. Und lass uns mal die Frage in den Raum werfen, wieso versetzen wir die Kinder nicht einfach in Vollnarkose? Wir werden die Kinder in Vollnarkose versetzen für 6 bis 8 Stunden, weil das Risiko, dass das Kind selbst unter Wasser in Panik gerät und damit dann auch den Rettungsschwimmer in Lebensgefahr versetzt, einfach zu groß ist. Gesagt, getan, Ärzte wurden konsultiert. Wie viel kann man den Kindern an Anästhetikum geben, damit diese 6 bis 8 Stunden in Vollnarkose sind, damit man sie Person für Person aus der Höhle befreien kann? Die Rettungsschwimmer, die das machen mussten, die haben wochenlang am Stück gearbeitet. Mussten sich in Schichten abwechseln, mal ein bisschen schlafen, dann wieder runter, 6 bis 8 Stunden schwimmen. Was für eine Aktion das war. Und so ist dieser erste Moment, wo sich die Augen des Rettungsschwimmers mit den Kindern begegnen, nur eine erste Erleichterung, weil noch nichts gewonnen war. Wenn die Kinder als lebend gemeldet jetzt während des Transportes aus der Höhle versterben, das muss sehr sorgfältig geplant sein. Da braucht es Kraftanstrengung, da braucht es Mühe. Und das Kind, die Kinder, können dabei gar nichts machen. frage mich manchmal, gerade in solchen Momenten, wo wir mit der Realität des Lebens konfrontiert in Situationen geraten, die auswegslos erscheinen, geben wir dann auf? Machen wir weiter? Es sind nicht immer leichte Entscheidungen. Aber es braucht Menschen, die hoffnungsvoll nach vorne blicken. Es braucht Menschen, die einen Grund haben, mit Hoffnung auf Situationen zu blicken, bei denen andere nur Negatives sehen. Nur Versagen sehen oder nur Schlimmes sehen. Wenn auch in dieser Geschichte von den 13 Kindern in Thailand irgendjemand pessimistisch gewesen wäre, dann wären diese Kinder heute nicht mehr am Leben. Aber es ist anders gekommen. Ich glaube, ein, zwei Rettungsschwimmer sind im Nachgang an Entzündungen doch leider verstorben, weil sie ihr Leben da investiert haben. Aber es zeigt für mich auf, dass es so viele Parallelen zum Glauben gibt. Genauso wie diese 13 Kinder stecken auch wir im Leben manchmal in einem Loch, in dem es uns kalt ist und wir nicht genau wissen, wie kommen wir hier wieder raus. Festgefahren, eingesperrt in einem Vakuum, mit der Frage, sucht überhaupt jemand nach mir? Bin ich wichtig genug, dass Leute Ausschau nach mir halten? Und dann kommt Jesus, wie so ein Rettungsschwimmer in diese Welt und schaut die Kinder an. Und dieser erste Kontakt in diesen Augen zeigt auf, Jesus war auf der Suche nach dir und nach mir. Nach jedem einzelnen Menschen hat er Ausschau gehalten. Jesus kam hier auf diese Welt, lebte ein Leben unter uns, hat uns die Prinzipien Gottes nahegebracht, ging ans Kreuz und starb dort, vergoss dort sein Blut und fuhr in den Himmel hinauf nach der Auferstehung mit einem Versprechen. Und das Versprechen ist, ich gehe hin, Wohnungen zu bereiten und komme wieder, wenn die Wohnungen fertig sind. Und auch da denke ich an diesen Rettungsschwimmer. Der erste Kontakt war da, es war aber noch nichts gewonnen. Der Rettungsschwimmer musste nochmal zurück. Er musste erstens Bescheid geben, wo sind die Leute, wo sind die Kinder und ja, sie sind am Leben. Er musste Proviant besorgen, die mussten planen, wie kriegen wir die Kinder da raus. Aber dieser erste Hoffnungsschimmer war gesät. Die Kinder wurden vermisst, sie wurden gesucht und sie wurden gefunden. Grund zur Hoffnung. Und so wie es dann auch in der Bibel in 1. Korinther 13 heißt, nun bleiben aber Glaube, Hoffnung und Liebe. Ja, natürlich ist die Liebe die größte unter ihnen, aber Hoffnung wird explizit erwähnt. Hoffnung wird explizit neben dem Glauben erwähnt, weil wir Grund zum Hoffen haben. Es gibt da einen Gott, der unsere Situation sieht, der etwas sieht, das du und ich nicht immer sehen können. Und der sich selbst sagt, ich bin bereit, hier Zeit, Geld und Mühe zu investieren, um Menschen zu retten. Und Gott geht hoffnungsvoll voran. Genauso braucht es heute Menschen, die mit Hoffnung nach vorne blicken. Hoffnung bedeutet für mich nicht, dass wir immer einen plausiblen Grund für das haben, was wir tun. Wenn in der Analogie jetzt in der Geschichte mit den 13 Kindern irgendjemand auf objektive Tatsachen verwiesen hätte, dann gäbe es dafür jetzt gar keinen richtigen Grund. Der Grund, warum man sich gesagt hat, wir wollen Zeit, Geld und Mühe da reinstecken, ist, weil man gehofft hat, dass man die Kinder findet. Man hat gehofft, dass sie noch am Leben sind, auch wenn man nicht gewusst hat, ob das so stimmt. Aller Wahrscheinlichkeit nach hätte man auch davon ausgehen können, dass die Kinder bereits tot sind. Man kann sich das Geld sparen und das vielleicht in neue Bauprojekte investieren. Hätte man machen können. Aber weil es Menschen gab, die Hoffnung hatten, Weil es Menschen gab, die gesagt haben, das sind Kinder, wir wollen alles in unserer Macht Stehende tun, um nachzuweisen, dass sie leben oder eben nicht. Wir wollen sie suchen. So sehe ich Gott. Gott ist jemand, der sagt, ich gehe und ich suche, ich bin hoffnungsvoll und ich gehe hin und ich schaue. Ich scheue keine Kosten, keine Mühe, um Menschen zu retten. Und jetzt stehen wir in unserem Leben und haben immer wieder Entscheidungen zu treffen. Traue ich mich den nächsten Shit in meiner Karriere? Bin ich bereit, dieses und jenes Wagnis auf mich zu nehmen? Bin ich bereit, einem Bruder, einer Schwester noch einmal versöhnlich die Hand des Friedens zu reichen? Alles ist mit Risiken verbunden. Mit dem Risiko, abgelehnt zu werden, mit dem Risiko, auch zu scheitern. All das kann passieren. Die Einladung Gottes ist, es dennoch zu versuchen. Weil die Hoffnung, die Christus uns schenkt, so viel weitergeht. Wenn wir uns das folgendermaßen vorstellen, Jesus, vor 2000 Jahren gekommen, in den Himmel aufgefahren, hat uns versprochen, er kommt wieder. Er hat alle seine Versprechen gehalten, die im Alten Testament aufgezählt wurden. Warum sollte er dieses eine Versprechen nicht halten? Und wenn Gott uns das ultimative Versprechen gibt, dass wir in seiner Gegenwart sein dürfen, die Ewigkeit mit ihm verbringen dürfen, wie groß ist der Schmerz, jemandem die Hand zu reichen? Wie groß ist das Wagnis, auf jemanden zuzugehen und etwas Neues zu starten? Wir werden nie ergründen, ob etwas gelingt, wenn wir uns nicht aufmachen und es tun. Das Jahr 2026 wird viele Hindernisse mit sich bringen. Gleichermaßen wird das kommende Jahr sehr viele Chancen bieten. Und es wird die Frage sein, mit welcher Perspektive wir an die Dinge herangehen. Und wirklich gute Therapeuten würden dich in allem bestätigen, was du sagst. Wenn du zum Therapeuten gehen würdest und ihm sagst, ach, das nächste Jahr wird so doof, nichts wird gelingen, die Leute mögen mich nicht und alles ist schlimm, wird er dir recht geben. Ist ja nicht seine Aufgabe, immer zu widersprechen, ne? Ist ja klar. Aber wenn wir positiv gestimmt sind, wird er ja auch nicht widersprechen. Warum? Weil wir letztlich Leuten nicht sagen können, wie sie zu denken haben. Wir können einander nahelegen, dass es auch andere Möglichkeiten gibt. Aber jeder, der morgens schlecht gelaunt aus dem Bett aufgestanden ist und dann zu hören bekommen hat, so, lächel doch mal, der weiß, dass das nicht immer so funktioniert. Im Gegenteil, Leute, die morgens viel zu gut gelaunt sind, sind Leute, auf die man so skeptisch schaut, so. Warum gehst du mir jetzt auf die Nerven? Ich muss erstmal wach werden, so, ne? Aber das ist ja auch okay, wir brauchen mehr Freude im Alltag. Die Frage ist, was sehen wir, wenn wir in das neue Jahr blicken? Es gäbe Grund für Angst. Es gäbe Grund für Sorgen. Wenn aber Glaube, Hoffnung und Liebe uns dazu einladen, nach den anderen Dingen Ausschau zu halten, dann bedeutet es für mich, dass wir sie aktiv suchen müssen. Die Kinder, die in der Höhle waren, wurden nicht automatisch gefunden. Die hatten tatsächlich keinen GPS-Tracker, soweit ich weiß. Man wusste nicht automatisch, wo die sind und ob die noch leben. Man musste sich auf den Weg machen. Man musste sie suchen. Und man musste etliche Pfade innerhalb dieser Höhlenmuster nehmen, um sie überhaupt erst zu finden. Aber, liebe Geschwister, hat es sich gelohnt, Ausschau zu halten? Hat es sich gelohnt, zu suchen? So ist es auch in unserem Leben. Es lohnt sich, die schwierigen Wege und Pfade zu begehen, um Möglichkeiten zu suchen, die uns alle segnen. Und deshalb wünsche ich mir für dich und für mich, dass wir das kommende Jahr mit mehr Hoffnung angehen. Für die vielen Türen, die Gott in deinem und in meinem Leben öffnen möchte. Weil das Lebensgefühl Richtung Hoffnungslosigkeit tendiert bei dem einen oder anderen. Ist das so? Wir werden es herausfinden. Aber wenn wir positiv nach vorne blicken, wenn wir nach Chancen suchen, die Gott uns öffnet, dann, liebe Brüder und Schwestern, glaube ich, dass wir diese auch sehen und finden werden. Gott ist allmächtig. Gott kann alles. Und wenn er im Jahr 2018 entgegen aller statistischen Wahrscheinlichkeit das Leben von 13 Kindern hatte retten können, was glaubst du, was er durch dich und durch mich für die Kinder, die sich in seinen Dienst stellen, alles tun kann? Für ihn sind alle Dinge möglich. Deswegen glaube ich, dass wir mit mehr Hoffnung in das nächste Jahr blicken sollen. Ist nicht immer leicht. Ist auch kein Diktat jetzt. Ist eine Aufgabe, die wir üben sollen. Lass uns üben, etwas hoffnungsvoller ins nächste Jahr zu blicken. Und das kann auch ein kleiner Schritt sein. Lass uns gemeinsam beten.